Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Liebe Friederike, ich fange mit dir an. Du bist der Ärztin in der Swiss Mountain Klinik, hast natürlich sehr viel auch mit chronisch kranken Patienten zu tun. Freue ich mich sehr, dass wir da auch mal einen Einblick heute bekommen. Lieber Rolf, du bist ja Umweltmediziner, hast auch einen Schwerpunkt in dem Thema Toxikologie und aber auch was Parasitenthematiken angeht, wird sicherlich auch einen großen Einfluss auf Entzündungsherde und Prozesse und chronische Krankheiten haben. Ja, lieber Manuel, du bist Arzt, Epigenetiker und ich freue mich sehr, wir haben heute zum ersten Mal das Vergnügen und gerade auch die Epigenetik ist sicherlich auch eine Schlüsselfunktion im Thema chronische Entzündungsherde. Per, Gesundheitsanalyst und auch ein unglaublich breites Wissen und Technologien, mit denen du dich beschäftigst. Ja, und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Liebe Friederike, chronische Erkrankungen, was sind so die Schwerpunkte in der Klinik, wo du wirklich sagst, okay, das häuft sich, das vermehrt sich, das haben wir eigentlich fast, sehen wir das in jedem Patienten.
Also im Sinne von, welche Krankheiten häufen sich jetzt, meinst du? Das sind natürlich Patienten, die heutzutage kommen, wo das Immunsystem total entgleist ist, ne? Die auch gar nicht mehr wissen, wo stehen sie eigentlich, wo die Symptome so vielseitig sind, die nicht nur mit einer Autoimmunerkrankung kommen heutzutage, sondern mit drei, vier, fünf, ne? Und Patienten, die heutzutage zu uns kommen, die sind natürlich auch sehr hilflos und die sind dann dankbar, wenn einer wie wir, natürlich so eine Institution wie wir, dann wirklich auch in der Tiefe guckt, warum leiden die an chronischen Entzündungen, leisen, stillen Entzündungen. Und da gehören natürlich viele, viele Themen hinzu, ne? Da gehört meine Lebensweise hinzu, da muss man parasitäre Abklärungen machen, ganz, ganz wichtig. Gibt es da wirklich eine latente Infektion? Das ist eines der ersten Dinge, die wir wirklich dann messen und testen. Dann gehört die Ernährung dazu. Dann muss man schauen, gibt es irgendwelche Herde auch, chronische Entzündungsherde, aber natürlich auch Narben, wurzelbehandelte Zähne, einfach diese Dinge, die die Regulation blockieren. Ne? Denn die chronische Entzündung wird ja nur zum Problem, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Da haben wir ja auch die bekannten Recke-Wischen Phasen. Und so holen wir jeden Patienten da ab, wo er einfach steht. Und über verschiedene Art und Weisen, dann tun wir ihn therapieren.
Falls jetzt doch mal Hausärzte zuschauen und auch Patienten haben, wo sie vielleicht auch keinen Weg mehr finden, was würdest du denn an Blutwerten empfehlen, wo man wirklich sagt, das sind einfach Fakten, die müssen abgeklärt werden, da muss man drauf schauen?
Also wir haben eigentlich in unserem Team, in meiner Praxis, den Weg back to the basics sozusagen gemacht. Also wir machen eigentlich ganz konventionelle Medizin zunächst einmal, indem wir den Patienten befragen und zwar sehr detailliert befragen. Also als Beispiel nur zu unserer Anamnese gehört zum Beispiel grundsätzlich der Umgang mit Tieren, Halten von Tieren spielt eine große Rolle. Wir haben vor 25 Jahren einen Verein gegründet zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze, weil wir bemerkt haben vor 25 Jahren schon, dass irgendwo Mittel bis zu 1,5 Millionen Hunde nach Deutschland importiert werden, aus Gebieten, wo ganz andere Infektionen eine Rolle spielen. Natürlich vergessen wir nicht die, was auch Friederike gerade gesagt hat, die Neuerung der Medizin. Das heißt, wir machen eigentlich funktionelle Medizin und Systemmedizin, so heißt die Praxis auch, Symed-Praxis, weil die Systemmedizin und die funktionelle Medizin uns heute Dinge zur Verfügung stellt, tief in die Membranen zu gucken, in die Mitochondrien, das Immunsystem zu betrachten, alle möglichen Parameter. Wir können bis zu 200 Parameter aus 100 Mikroliter Serum zum Beispiel bestimmen. Ich hatte das in einer anderen Sendung hier schon mal erwähnt, dass wir eine Patientin hatten, der eine Blindheit angedroht wurde von einem Augenarzt. Und wir haben dann das Kammerwasser untersuchen lassen auf 200 Immunparameter und waren also gar nicht erstaunt, ich zumindest, dass wir natürlich viele Parameter gefunden haben, die nachhaltig zum Beispiel die Retina zerstören eigentlich. Und dass die junge Frau würde dann mit 45 spätestens blind sein. Aber wenn wir wissen natürlich, wo diese Silent Inflammation, die ja keiner sonst bemerkt, der Augenarzt sieht das ja nicht, wenn er ins Auge reinguckt, wenn man die in den Griff bekommt, wenn man die erklären kann, wenn man die Ursache findet, und da muss man eben, wie du ja gefragt hast, bestimmte Laboruntersuchungen machen. Und bei uns steht im Vordergrund eigentlich die Änderung des Paradigmenwechsels Silent Inflammation, die es in meinen Augen überhaupt nicht gibt. Das ist also mal wieder so ein New Kid on the Block, sondern wir haben immer eine begründete Inflammation. Gibt keine, die vom lieben Gott kommt, sondern die kommt von Ursachen. Und die Hauptursachen bei unseren Patienten, da gibt es verschiedene natürlich, wie Friederike das auch gesagt hat, die liegen einfach meistens in chronischen Infektionen. Das mag jetzt selektiv sein, weil in unserer Praxis die Patienten sich nur auf das, was ich natürlich als Botschaft von mir gebe, melden. Denn denen sagen die, ja, mein Kind kommt in der Schule nicht mit. ich habe auch seit Jahren eine Katze, eine Freigängerkatze, dann ist das für uns der Einstieg. Mhm. Oder mein Vater sitzt in der Psychiatrie seit 2 Jahren. Aber wer kommt auf die Idee, dass die psychiatrische Erkrankung direkt etwas mit der Inflammation und mit der Ursache der Inflammation, nämlich der Infektion, zu tun hat? Und das sind Erreger, die in den letzten Jahrzehnten, will ich mal sagen, auch so wie wir das ja in unserem Verein feststellen, weil der Hund für uns ja sozusagen das Reservoir ist. Und wenn ich das Reservoir aus den Maghreb-Staaten hole, also aus Marokko zum Beispiel den Hund, oder Hunde, tausende von Hunden, wenn er auch aus Marokko importiert, dann haben die im Blut eben genau die Erreger, die sich hinterher bei uns im Patienten wiederfinden, durch die Überträger, sagen wir mal Zecken, oder es können auch Läuse, Flöhe, Wanzen, eigentlich alle möglichen Überträger eigentlich sein, die wir auch bei uns in der Gesellschaft natürlich immer noch haben. Immer mehr Bettwanzen zum Beispiel treten immer häufiger jetzt im Hotels auf. Und dann gucken wir nach den Ursachen. Und es ist so erstaunlich für mich selbst, ja, der ja in der Umweltmedizin, aber später dann auch in der Tropenmedizin groß geworden ist, dass eben halt die Infektionen immer wieder die Kernrolle spielen. Und wir begleiten das Ganze natürlich, orchestrieren das sozusagen mit den Werten, die teilweise recht groß in die Tiefe gehen. Nehmen wir mal zum Beispiel Frau Professor König, was die heute alles über Mitochondrien an Parametern untersuchen kann, ist phänomenal. Und das nutzen wir natürlich, wenn der Bedarf da ist.
Dann würde ich auch direkt mal zu Manuel. Genau, Epigenetik interessiert mich jetzt natürlich auch super. Was gibt es da jetzt im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen für Erkenntnisse?
Also ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, bei uns ist es so, dass die Patienten eigentlich, wenn man sich das Ganze anguckt, sehr, sehr viele Menschen haben eine Silent Inflammation oder eine chronische Entzündung. Und der klassische Arzt schaut einfach nicht danach. Und dass man hier wirklich dann komplett internistisch den Patienten erstmal abcheckt, auf der komplett normalen internistischen Schiene, und dann immer tiefer und tiefer schaut. Und dann sieht man, dass derjenige zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat. Da beginnt meistens bei Frauen mit einer Hashimoto-Erkrankung, da geht es immer weiter. Man sieht auch häufig bei Menschen, die wegen Depressionen kommen, dass sie eine Neuroinflammation haben, das heißt eine unentdeckte Entzündung im Gehirn. Sehr, sehr häufig mittlerweile eine der Hauptursachen für Entzündungen oder für Depressionen. Ja. Und keiner schaut wirklich nach, habe ich eine Entzündung eigentlich im Gehirn? Und wir beschäftigen uns auch viel mit Umweltgiften. Also Pestizide, Insektizide, Schwermetalle, was lösen die eigentlich aus in meinen Mitochondrien? Wie viel DNA zerstören die auch in meiner Mitochondrien oder meiner eigentlichen DNA? Und am Ende auch, weil wir viel mit Epigenetik machen, zum Beispiel Glyphosat, ist in der Lage, nicht nur was zu zerstören, in Anführungsstrichen, sondern wir wissen auch durch Mausstudien, dass zum Beispiel die Enkelgeneration und Urenkelgeneration erst Folgen zeigt durch das Glyphosat. Das heißt, wir sind jetzt gerade eigentlich die Generation, meinetwegen, meine Generation ist gerade die Generation, die vielleicht, wo die Eltern mit Glyphosat belastet waren. Und wenn jetzt die Enkel kommen, Urenkel, hat man in Mausstudien gesehen, dass hier Prostataerkrankungen entstehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, andere Geburtsstörungen. Und darüber spricht auch keiner. Das sind so transgenerationale epigenetische Weitervererbungen von Umweltgiften. Und das wird mittlerweile so komplex, das ganze Schema, dann auch Infektionserkrankungen. Dann haben wir chronische Viren, wir sind mit EBV belastet, beinahe alle, 99% der Bevölkerung, mit CMV. Dann kann man auch chronisch Covid haben, das nicht loswerden aus dem Darm und. Und dann haben wir ein Portfolio, was alles fähig ist, chronische Entzündungen zu produzieren.
Würde es helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich will jetzt schwanger werden und mir ist bewusst, dass die Plazenta im Grunde alles durchlässt, Amalgam, und dass man gezielt davor einfach eine Entgiftung macht? Ja. Kann ich da epigenetisch ein bisschen was korrigieren?
Also es ist schon so, wir empfehlen allen jungen Frauen, also ich ziehe mittlerweile vor allem Menschen an, die präventiv was machen wollen. Und wir haben Menschen, die sehr starke chronische Entzündungen haben oder Erkrankungen. Aber wir sagen, okay, es lohnt sich wirklich präventiv was zu machen und vor allem auch 1 bis 2 Jahre vor einer Schwangerschaft eine riesengroße Entgiftung durchzuführen.
Was ist da deine beste Entgiftungsmethode?
Wir gucken ganz tief sozusagen, was ist da alles los? Und dann, wenn ich ehrlich bin, am Ende ist es so, dass wir jeden einzelnen Stoffwechselkreislauf in Anführungsstrichen pimpen oder optimieren, weil es geht nicht so, okay, ich nehme mal ein bisschen Chlorella, ein bisschen Zeolit und dann kommt da ein bisschen Gift raus. Mhm. Ja. Sondern du musst schauen, dass das Gift aus der Zelle raustransportiert wird, im Blut dann weiter transportiert wird, nicht ins nächste Gewebe geht, in Anführungsstrichen, nicht ins Gehirn geht, die Leber damit klarkommt, der Darm damit klarkommt und. Und das wird dann relativ komplex, ja. Weil es wird ja nicht nur schwermetallfrei, wenn du entgiftest, sondern es werden Schwermetalle frei, Pestizide, Insektizide, Weichmacher und. Und das ist mittlerweile in der Umwelt, in der wir leben, so komplex geworden, dass wir uns eigentlich fragen dürfen, wie macht man das und macht man es, weil es wichtig ist, dass man es richtig macht. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Methoden.
Super.
Ich würde gerne noch was zu Glyphosat dazu sagen, weil viele kennen das vielleicht nicht so, was es genau ist. Die Historie von Glyphosat, das war eingesetzt worden als Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg. Das hieß Agent Orange. Und dann ist Glyphosat eingebaut worden in noch giftigere Moleküle, die heißen dann Roundup. Das meistverkaufteste Herbizid auf dieser Welt, wurde von Monsanto in den Markt gebracht. Bayer hat es übernommen, zahlt jetzt die Milliardenstrafen, weil gerichtsfest festgestellt ist, dass es krebserzeugend ist bei Menschen. Es zerstört das Mikrobiom der Böden, es zerstört das Immunsystem der Pflanzen und dann kommt es zu uns. Und auf den Böden wächst dann nichts mehr, da wächst dann nur noch genmanipulierte Pflanzen. Also kann man die wunderbar nachverkaufen, die produzieren keine Samen mehr, dass man keine neue Saat hat fürs nächste Jahr. Und dieser ganze Mist ist in Europa immer noch zugelassen. Mhm. Also die Auswirkungen von Glyphosat sind sowas von verheerend, dass man der Politik nur die rote Flagge geben muss, weil Regulation versagt. Das kann nicht sein, wenn ich das weiß, welche Auswirkungen Glyphosat hat, dass Glyphosat in Europa noch zugelassen ist. Und es gab eine Statistik, stand drin, dass 97% der Erwachsenen in Deutschland im Urin mit Glyphosat kontaminiert sind. 97%.
Jedes Bier.
Genau. Also prinzipiell, genau. Man darf sich ja fragen, wo ist kein Glyphosat drin heutzutage? Ja. Auch wenn wir Luft einatmen. Ja. Ja, in ländlichen Gegenden ist auch Glyphosat in der Luft.
Oder
in
billigen Baumwollprodukten ist auch Glyphosat drin.
Ja. Ja, und da ist ganz interessant, ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, der ist am erfolgreichsten geworden, weil ich gesagt habe, in Tampons mit normaler Baumwolle ist eventuell Glyphosat drin. Ja, und das ist wie absolut viral gegangen. Und aber es ist halt der Fall, genau, in Baumwolle zum Beispiel. Und das Interessante finde ich bei Glyphosat, es ist halt im Körper eine Möglichkeit, dass die Zelle aufmacht und auch mehr Schwermetalle wieder reinlässt. Das heißt, es bedingt sich dann gegenseitig, bestimmte Giftstoffe. Und da darf man sich halt mittlerweile als Arzt extrem gut auskennen, zu wissen, okay, mit was ist der Körper belastet, wie kriege ich das Zeug raus, wenn das Zeug rausgeht, welche Nebenwirkungen hat es auch. Also es wird, da darf man sich wirklich gut auskennen.
Ja, da gibt es noch eins draufsetzen, und zwar glücklicherweise haben wir die 4G, 5G Telekommunikationsindustrie und Technologie. Die fordert noch praktisch, dass alle Barrieren im Körper aufgehen. Wir haben eine wunderbare Blut-Hirn-Schranke, die schützt das Gehirn davor, dass dort Giftstoffe reinkommen. Da darf eigentlich noch nicht einmal das körpereigene Immunsystem rein, weil wenn die rausgekommen kommen, da kriege ich chemische Keulen und dann muss man irgendwas vernichten und da werden die Kollateralschäden praktisch im Gehirngewebe zu groß, weil es sich nicht so schnell generiert wie normales Gewebe. Deshalb dürfen noch nicht mal die rein. Jetzt komme ich mit 4G, 5G daher und öffne die Blut-Hirn-Schranke. Also die Kombination ist eigentlich ein Wahnsinn. Nochmal rote Flagge für die Politik. Regulation komplett versagt, weil man hätte es auch so kalibrieren können von den Frequenzen, dass es nicht der Fall ist.
Und das ist eigentlich ganz schön, wie du sagst, weil das nimmt wieder Bezug auf, was Manuel gesagt hat, oder die Neuroinflammation. Diese ganzen wirklichen neurodegenerativen Leiden, aber auch Schizophrenie, die schweren Depressionen. Die Menschen laufen ja heutzutage gerade in den Städten mit einer offenen Blut-Hirn-Schranke rum. Ja. Also nicht nur Leaky Gut, sondern wirklich dann auch Leaky Brain. Und das Hirn ist eigentlich, wie du sagst, so gut geschützt.
Man muss sich ja nur die Prognosen angucken. Und was machen die aus den Prognosen? Die sagen, WHO sagt, in Zukunft hat jeder Zweite über 70 Alzheimer, Demenz und Parkinson. Das war früher nicht so. Das muss auch gar nicht sein. Und heute altern nur noch 4% der Bevölkerung gesund. Ja, um Gottes Willen, wir haben doch solche fantastischen Technologien und Wissenschaften. Wie kann denn das sein? Da müsste man darüber mal nachdenken und sagen, irgendwas läuft doch falsch.
Und das ist einer der Gründe zum Beispiel für Alzheimer ist ja Neuroinflammation. Ja, weil das geht über Jahre, das merkt man dann nicht, das tut nicht weh.
Ja.
Ja, entstehen Depressionen oder halt dann auch Alzheimer-Entzündungsprozesse. Also man weiß ja, dass mittlerweile eigentlich Alzheimer oder beziehungsweise Demenz ein Entzündungsprozess ist. Dann gibt es ja unterschiedliche Demenzarten. Aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, man weiß mittlerweile sehr viel und eigentlich geht es darum, diese Erkrankungen eigentlich präventiv anzugehen.
Ja. Ja.
Aber dazu, deswegen sind wir ja hier, dass wir das wissen.
Ja, die Leute müssen in ihre Eigenverantwortung kommen. Also dieses... was da geschieht, das, ich glaube, da sind sich alle einig, ja, dass es nicht zugunsten unserer Gesundheit geschieht. Wir werden es nicht ändern können. Wir müssen aber gucken, dass wir unseren Boden, unseren Körper so machen, dass eben sich kein Parasit zwischen Amalgam und Quecksilber wohlfühlt und noch so ein bisschen einen kleinen Aluminiumschub bekommt. Ja, wenn ich den Nährboden nehme, dann...
Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben ja eine Verantwortung, die wir hier sitzen und natürlich von Neuroinflammation jetzt schwärmen, die wir ja alle kennen eigentlich. Man braucht ja nur die Hunderten von Arbeiten zu lesen, die publiziert worden sind. Da kann aber draußen der Zuschauer nichts mit anfangen. Was der aber wissen muss, wenn er nämlich zum Beispiel Hashimoto hat, dann muss er sich als erstes auf Helicobacter untersuchen lassen. Denn Helicobacter setzt sich in die Schilddrüse, macht dann Hashimoto. Und wenn wir die Patienten gegen Helicobacter behandeln, ist die Hashimoto weg.
Das und da würde ich fast noch einen Schritt tiefer gehen, wenn ich kurz, wenn ich aber Amalgam, Rückstände oder Quecksilber in meiner Schilddrüse habe, dann fühlt sich vielleicht ein Helicobacter gerade da wohl. Wenn ich das rausmache, dann hat er vielleicht gar keine Symbiose mehr.
Kann ich ihm nicht übel nehmen.
Also wäre jetzt mein Ansatz, dass ich sage, ich gehe nochmal eins.
Ist auch ein logischer, menschlicher Ansatz. Also man sucht sich die Stelle aus, wo es am gemütlichsten, am schönsten ist, wie hier in den Bergen zum Beispiel, in dieser herrlichen Klinik, die wir haben. Das ist natürlich toll. Viele haben das Privileg, gar nicht hier eingeladen zu werden oder hier als Patienten zu liegen. Und so ist das im Grunde auch. Es gibt einen gewissen Shake-Hand zwischen den Parasiten. Der eine bereitet dem anderen das Nest sozusagen. Und da hast du vollkommen recht. Natürlich auch die Umweltschadstoffe, die Toxine spielen da auch eine große Rolle dabei. Du hast das ja sehr schön gesagt, die Patienten kommen eben nicht mit einer Infektion oder mit einer Erkrankung. Wir haben Patienten, die haben 12 laufende Infektionskrankheiten. Nur wer wusste das vorher? Wer hat das untersucht? Das sind alles relativ billige Tests, die kann man alles machen. Die Schilddrüsenuntersuchung ist auch noch preiswert. Aber in die Mitochondrien reinzugehen, das kann schon mehr Geld kosten oder in die Epigenetik. Und wir gehen ja auch von der Infektionsepigenetik aus. Das heißt, wir sehen sehr viele Erreger, bestimmen die Epigenetik. Das ist wie die Dipschalter. Du kennst dich ja aus mit der Hardware. Hinten dreht man ein Gerät heute rum, da sind die Dipschalter dran. Das ist die Genetik sozusagen. Und das Verstellen der Dipschalter, das ist die Epigenetik. Und das machen auch Erreger. Da gibt es jede Menge Arbeiten dazu. Das heißt, ich spreche heute von der Infektionsepigenetik. Und die Leute haben eben dann mehrere sehr, sehr intelligente, nennen sie Parasiten oder Erreger, die eben in der Lage sind, intrazellulär zu arbeiten. Und dann können die eben die Software da hacken und dann bestimmen die was. Zum Beispiel Vitamin-D-Haushalt wird über die Erreger intrazellulär bestimmt. Mhm. Ja, das heißt, der Erreger ist in der Lage, der intrazelluläre Rickettsien zum Beispiel, Borrelien können das, viele andere Mykoplasmen, vor allem die Chlamydien und so weiter, auch Bartonellen, die können die Verstoffwechselung des Vitamin Ds vom 25er, was die Leute immer wieder bestimmen, was ich bis heute nicht begriffen habe, völlig idiotisch, das 25er Vitamin D zu bestimmen.
25 OHD.
Ja, genau, das ist Unfug, weil das ist die reine Speicherform. Wenn man beide Vitamin Ds bestimmt, denn das wirksame ist das 1,25. Und mit dem 25 kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich kann nämlich folgende Situation haben, ich habe das 25er Vitamin D bei 10 und das andere bei 100, weil der Patient auch noch viel Vitamin D nimmt. Und dann hat er ein Problem, weil das nämlich immunsuppressiv wirkt. Das wissen ja viele auch überhaupt nicht. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt. Wir hatten eine eigene Arbeitsgruppe auch gegründet mit einem Professor aus Australien, der sich als Molekularbiologe sehr gut damit auskennt und vor allen Dingen sich direkt intensiv mit dem Vitamin D-Rezeptor beschäftigt hat. Und die Hilfe, wenn ich jetzt über diese wissenschaftlichen Sachen rede, ist natürlich nicht dafür, den der zuguckt. Der will nur wissen, wenn ich eine Katze habe und habe einen Vater, der eine Depression hat, dann muss ich überlegen, ob der Vater einen Kontakt mit der Katze hat oder in den Floh. Da kann der was mit anfangen. Und deswegen sagen wir auch, wir müssen back to the basics. Und was ein Lehrer meiner Mutter gesagt hat, Professor Buddelichtl, einer der ganz großen Internisten Europas, der hat gesagt, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten. Und das Häufige ist eben, dass die Leute intrazelluläre Erreger haben, die nie erkannt, nie überprüft werden. Und dann haben wir die Folgen in der Epigenetik, dann haben wir das mit den mitochondrialen Prozessen, dann spielt eventuell auch die Schwermetallsituation noch eine Rolle. Und die Katastrophe, die du beschrieben hast, ist natürlich, was Marty Paul ja schreibt, dass wir heute alle in die Demenz gehen, zwangsläufig, weil der eben durch die Calcium-Gated oder Voltage-Gated Calcium-Channels eben halt der Calcium-Einstrom in den Neuronen erfolgt. Und dann haben wir hinter eine Demenz.
Dann habe ich noch eine mitochondriale Dysfunktion, weil die ja von all diesen Dingen angegriffen werden.
Da kannst du ja gleich auch nochmal was denke, zu sagen.
Dann ist es so praktisch, ich habe Mitochondrien, sind unsere Energiezentren, die machen auch 1 Million Sachen mehr, also das sind die wirklichen Macher im System. Aber wenn ich mir angucke, sagen wir mal, die müssen dort am meisten sein, wo am meisten Energie verbraucht wird. Prozentual am meisten sind die auf der Retina, weil die immer die Photonen umbauen müssen in elektrische Signale, damit das Gehirn das nachher ablesen kann. Am zweitmeisten sind die in Synapsen, die machen bis zu 60 Volumenprozent von den Synapsenzellen aus. 60 Volumenprozent. Jetzt wissen wir aber ganz genau, Übersäuerung mögen die überhaupt nicht und elektromagnetische Strahlung mögen die nicht. Überhaupt nicht. Da werden die schlecht. Wie soll im Prinzip mein Gehirn dann noch funktionieren, wenn die Energie nicht mehr zur Verfügung steht? Da ist ja ein elektrisches Feuerwerk permanent unterwegs. Und ich mache vorsätzlich diese, sagen wir mal, diese Energiezentren, die dort für verantwortlich sind, mache ich kaputt.
Ja, das ist aber genau der Punkt, wo ich jetzt sage, wir sind wieder bei der Epigenetik. Jetzt will ich aber alles anschalten, was gegen Entzündungen ist. Und wenn ich dann Baseninfusion mache, Kurkuma, sag mal ein paar Sachen, dass ich wirklich sage, ich bringe zumindest meine Genetik, meine Rahmenbedingungen auf so eine Bahn, dann haut's doch das Zeug weg. Ich meine, so ein Parasit mag ja kein Kurkuma, oder?
Ja, aber das Thema ist, man darf sich das auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Mhm. Wie der Rolf gerade vorhin gesagt hat, wir haben die Genetik, die Epigenetik und dann für mich darüber praktisch noch den ganzen Stoffwechselkreislauf. Und teilweise bringt es mir nichts, wenn da oben der Stoffwechselkreislauf alles nicht funktioniert, aufgrund von Parasiten, Infektionen, Mikronährstoffmängeln, Umweltgiften und so weiter. Ich muss mir erstmal das hier angucken. Und wenn ich hier oben sozusagen viel mache, dann kann ich das untere auch mit mehr noch beeinflussen. Das heißt, wichtig ist für mich, dass wir das Wissen nach draußen tragen, sozusagen, was ist für uns gesund, was ist ein gesunder Lebensstil, welche wichtigen sekundären Pflanzenstoffe helfen mir zum Beispiel, haben Einfluss natürlich auch auf meine Epigenetik, aber auch auf meinen Stoffwechsel. Und wir müssen erstmal schauen, dass wir diesen Stoffwechsel da oben wirklich richtig in den Griff bekommen. Weil der hat halt so viel Einfluss auf meine Genetik oder genetischen Prozesse, Aktivitäten, dass es nicht funktioniert, wenn wir da oben nicht rumhantieren.
Muss ich da auf der materiellen Ebene arbeiten oder kann ich auch, ich habe vorhin kurz mal den Namen bei euch gehört, Dr. Joe Dispenza, über das Bewusstsein eine Regulation in den Körper bekommen, die wir einfach noch nicht beschreiben können, weil uns vielleicht noch der Verstand oder die Offenheit dafür fehlt?
Genau. Also wir haben letztes Jahr Dr. Joe Dispenza kennengelernt, weil wir gerade auch einen Dokufilm über mit ihm drehen. Und das ist so, er wird seit 2 Jahren, 3 Jahren von einem großen Wissenschaftsteam von der San Diego Universität verfolgt. Das heißt, die sind dauerhaft bei seinen ganzen Retreats dabei und beschreiben alles. Und San Diego, muss man sagen, San Diego Universität ist die drittgrößte Universität der USA und hat einen extrem guten Ruf. Und der Professor, der das dort macht, hat gesagt, ich schaue mir das erstmal an und ich bin total skeptisch. Und nach einem Jahr hat er sich gedacht, verdammt, ich sehe hier Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Okay, ich beschreibe sie jetzt nur. Und die haben mittlerweile Studien gemacht, wo er sagt, die sind bahnbrechend. Als Beispiel Meditation, was es für unterschiedliche Proteine, also wenn ich lange meditiere und ein erfahrener Meditateur bin sozusagen, werden unterschiedliche Proteine produziert, die gut für mein Immunsystem sind, die sogar in der Lage sind, meine Zellen so zu schützen, dass bestimmte Viren nicht so stark in die Zelle kommen. Da wurde jetzt seit vor kurzem eine Studie publiziert, in einem großen Journal, was sie dann geschafft hatten. Und hier hat er sozusagen, er beschreibt es als Meditation, er sagt, sonst glaubt ihm die Gesellschaft das nicht. Aber prinzipiell, was er macht, ist tatsächlich natürlich auch ein gewisses Mindset-Shift, eine Emotionsregulation und vieles mehr noch. Und das hat natürlich extrem großen Einfluss.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir durch Elektronen Kraft bekommen und diese Biophotonen, diese Licht, genau das ist, was er reinbringt über das Bewusstsein. Weil das könnte ich mir, wenn ich meditiere, habe ich ja diese Lichtfrequenzen. Also jetzt ganz einfach gedacht, aber vielleicht ist es nachher zurück. So einfach.
Was sind Photonen? Photonen sind die Bodenteilchen des Elektromagnetismus.
Und das kann ich ja selber und kreieren, oder?
Ich kann das eben genau selber kreieren. Und das ist eine Wissenschaft. Ich habe den Dispenza und Dawson Church, und die verfolge ich seit vielen Jahren. Ich meine, was die da beweisen können, das ist unfassbar. Da hatten die mal 4 Probanden. Der eine hatte, was weiß ich, eine Entzündung im Knie, der andere sonst ein Problem. Und dann konnten die in 3-4 Tagen es schaffen, dass die Gene exprimieren, die jetzt im Prinzip Proteine bauen, die ich hier brauche. Und dann konnten die sogar genau das Gen definieren, was das genau war, was die aktiviert haben. Und wenn man mal weiß, dass wir eigentlich nur Energiewesen sind, dann muss man mit dem Thema Energie arbeiten. Und dass alle Zellen haben, also es nennt sich integrale Zellmembranproteine, die können die elektromagnetischen Wellen, die mit den Gedanken aussenden, lesen. Und da gibt es Rezeptorproteine und Effektorproteine. Das heißt, die geben das dann auf die Zellinnenseite weiter und dann werden biochemische Prozesse ausgelöst. Und da wird auch über das, sage ich mal, Unterbewusstsein, da wird viel zu wenig drüber geredet. Weil 95% aller Aktionen, die im Körper ablaufen, fast die meisten unbewusst, manche auch, sagen wir mal, wo wir Handlungen machen, die laufen im Unterbewusstsein ab. Und da die Programmierung, die können mich sabotieren. Bei der Genexprimierung. Aber heute weiß man ja auch im Prinzip, aus der Quantenphysik kennt man den Beobachteffekt. Ein Spin von einem Elektron oder einem Atom kann sich verändern, nur durch mein, dass ich beobachte. Und wie viel mehr kann ich denn machen, wenn ich das vorsätzlich tue? Ich kann, mit meinen Gedanken kann ich den pH-Wert meines Zellmilieus verändern. Mhm. Und das kann man aber auch trainieren, aber es fängt da an, im Prinzip, die meisten Leute sind ja deshalb auch chronisch krank, weil die Selbstregulation und die Homöostase nicht mehr wirklich funktionieren. Das liegt daran, dass die eigentlich deaktiviert sind. Wenn ich im Stressmodus bin, dann, Dispenza redet da vom Fight-or-Flight-Modus, dann muss aus der Evolution her gesehen, alles andere spielt dann keine Rolle mehr, außer praktisch, geht um Überleben, ich muss jetzt abhauen, ich muss kämpfen, ich muss mich verstecken oder sonst irgendwas. Und wenn dieser Modus aktiviert ist, und der ist bei uns fast immer aktiviert, das hat auch mit der 4G, 5G-Strahlung zu tun, es hat mit Blaulichtanteilen am Abend zu tun und so weiter. Wenn ich diesen Modus aktiviert habe, ist meine Regeneration ausgeschaltet, mein Immunsystem deaktiviert, was soll denn da rauskommen? Mhm. Also muss ich schon auch mal in die Ruhe kommen, ich muss in diesen Alpha-Zustand kommen, also der primäre Alpha-Zustand ist äquivalent zu den Schumann-Frequenzen, also zur primären Schumann-Frequenz. Und wenn ich dorthin komme, wird vieles andere auch aktiviert, das ist auch die Brücke zu den richtigen Heilfrequenzen, Delta, Theta und die obersten Gamma-Frequenzen, habe ich transzendentale Heilungsmöglichkeiten aktiviert. Also man muss sehr viel mehr über Geist und ja. Kraft und Geisterschaft, Materie, das ist effektiv so.
Und das Gehirn checkt ja nicht, ob du es denkst, dir vorstellst oder ob es wirklich passiert.
Ja, es ist
und genau die Prozesse finden ja dann
auch. Man kann sich auch gesund träumen.
Genau.
Ja. Weil die Bilder vom Traum werden genauso gleich in meinem Bildschirm im Gehirn gebildet wie die Photonen, die dann auch umgewandelt werden in elektrische Signale. Ist kein Unterschied.
Mhm. Ja.
Der Körper kann da nicht unterscheiden.
Nur die Frage vielleicht ist doch, wir sitzen im Himmel des Wissens hier ja. und unsere Patienten genau. und die, für die wir verantwortlich sind, sitzen in der Hölle der Krankheit. Und was kann er jetzt damit anfangen und sagt, ja, muss ich jetzt in die Yoga-Stunde gehen? Die wissen ja noch nicht mehr, was sie für Infektionen haben und die wissen noch nicht mal, was sie genau haben. Der Hausarzt hat sie längst aufgegeben. Der hält die für schwachsinnig, um das jetzt mal krass zu sagen. Ihr kennt das ja alle. Und das ist das Dilemma. Ich freue mich, wenn wir so excited sind über das neue Wissen und diese ganzen wunderbaren Forschungen.
Aber es ist ja in uraltes Richtung, Wissen.
Ja, nein, es ist uralt, ja, richtig. Aber es ist vergessen. Die Zukunft der Medizin ist auch die Medizinphysik. Ja, nur da. Und das ist ja unser Problem. Wir haben ja keine Ahnung von der Physik als Mediziner nochmal. Ja, ja. So werden wir zumindest entlassen von der Uni. Ja. Das ist eine Katastrophe. Und so lässt man so auf die Patienten los. Es ist furchtbar. Aber wir müssen natürlich versuchen, neben der Philosophie, die wir jetzt betreiben, eine klare Lösung anzubieten. Denn da draußen sitzen die ganz Kranken. Ich sehe das ja. Die kommen ja jeden Tag an und heulen. Ich habe jeden Tag 20, 40 Anrufe. Ich kann die Leute nicht annehmen. Versuchen wir gleich von deiner Seite auch, das noch ein bisschen zu kanalisieren. Was bieten wir den Leuten?
Ich habe eine Lösung.
Dann machen wir
das. Ja, super.
Dann müssen wir jetzt eine Doppelsendung machen. Eigentlich wäre die Sendung jetzt vorbei, aber wir gehen jetzt weiter.
Okay. Ja, weil das, was wir merken hier in der Klinik und was ich auch in meinem Umfeld merke, an Freunden, Patienten natürlich, ist genau, dass sich die Menschen öffnen für diese feinstoffliche Welt, die du eben so wunderschön beschrieben hast. Einfach, was da auf Zellebene abgeht, wenn ich nur meine Gedanken, ne, und Gefühle irgendwie sortiere und auch fokussiere, wenn ich das schlicht in meinen Körper eigentlich nur gedanklich schicke. Genauso kann ich mich übrigens abschirmen, auch vor 5G und so, wenn ich mich innerlich anders ausrichte. Und ein neues Feld, was hier bei uns eingekehrt ist, ist die Aurachirurgie. Also in dem Moment, wo ich weiß, der Patient hat hier irgendwie eine Niko, der Patient läuft mit einer entzündeten Gallenblase rum, hat ein Leaky Brain und so weiter, bin ich der Kanal, der Therapeut, der den Patienten dann genau diese Störung behebt, wie es auch ein Chirurg machen würde. Also ich kann auch epigenetisch arbeiten, ne? und ganze Gene wieder an- oder abschalten, allein nur über das Tool der Aurachirurgie. Und es ist so schön, was da möglich ist, wenn sich der Patient öffnet. Nicht jeder ist dafür offen, aber es werden immer, immer mehr. Und wir haben ja auch Möglichkeiten über Thermografie zum Beispiel und haben wir noch eine andere tolle energetische Methode, wie wir das dann nachmessen können. Also ich kann eine Thermografie machen, dann sehe ich, wie gut reguliert er. Dann schneide ich ihm quasi auf dem OPT oder aber auch hier in der Aura, nehme ich ihm seine Niko raus und dann mache ich nochmal ein OPT. Das ist genauso der Effekt wie bei einer Neuraltherapie, dass plötzlich wieder alles fließt. Und das ist unendlich spannend.
Und die Patienten, haben wir ja schwarz auf
weiß. Sie merken es, die Patienten. Und du siehst auch, wie der Rand ist und alles so runtergeht. Meine Freundin Vera Seybold-Epting, die ganzheitliche Zahnmedizinerin, die arbeitet jetzt auch nur, oder nicht überwiegend, aurachirurgisch mit den Patienten und hat da kleine Eigenstudien gemacht. Und es ist einfach wirklich fantastisch, dieses Feld.
Ich wollte vielleicht ein paar einfache Dinge noch in den Ring schmeißen. Es fängt an mit zurück zur Natur.
Ja.
Natur spielt in den ganzen Diskussionen da draußen gar keine Rolle mehr. Wie gesund ist es schon mal, jeden Tag eine halbe Stunde im Wald zu laufen? Da habe ich Photon, Biophoton, negative Ionen, da habe ich alles, was ich brauche. Vielleicht ein Ozon ein bisschen, wo vielleicht die Keime kaputt macht oder so irgendwas. Und wenn man noch die Chance hätte, barfuß zu laufen, könnte man das noch toppen. Gibt es ein ganz wunderbares Buch von dem Clinton Ober, das heißt Earthing, Erdung. Und als Untertitel steht dabei, The Most Important Health Discovery Ever. Und wenn man sich das Buch dann anguckt, ist das negative Energiefeld, negativ geladene Energiefeld der Erdoberfläche, wirkt antiinflammatorisch und antientzündlich. Und antioxidativ sogar. Weil ich damit freie Elektronen in den Körper reingespielt bekomme. Also wie ich habe bei mir zum Beispiel im Studium Technologien, wo du das, da musst du nicht barfuß laufen, das stellt sich bei mir auf eine Platte. Da passiert das Gleiche. Aber diese einfachen Dinge, ein anderer ganz wichtiger Punkt, das wichtigste Lebensmittel, was es gibt, ist Wasser. Und da gibt es ja ein ganz besonderes Wasser, das kann am meisten Informationen speichern. Das ist der heilige Gral der Gesundheit, da weiß man heute eigentlich alles. Und Wasser macht 99 von 100 Molekülen im Körper eines Menschen aus. 99 von 100. Und wenn ich dann die Qualität des Wassers im Körper eines Menschen verbessere, läuft schon vieles, vieles, vieles besser. Und ich habe auch mehr Energie. Dieses Wasser, was dann optimal ist, ist eben hexagonal strukturiertes Wasser. Und das sollte ich eben jeden Tag trinken.
Und dann sehen wir ja am Wasserglas, wenn ich das Wort Liebe drunter oder Heavy Metal spielen lasse.
Wenn sich die Struktur ins Leben entsteht, nur
genau
aus Wasser.
Genau die gleiche Thematik. Und ich glaube, wenn jemand sich mit Meditation jetzt gar nicht auskennt und sagt, ich habe sowas noch nie gemacht, dann nimm dir halt eine geführte Meditation und übe und übe. Und auch wenn du abschweifst mit dem Kopf, dann geh nochmal rein. Du kommst ja immer tiefer dann eben in die Schwingung.
Entschuldigung, ich habe eins zu sagen. Einer der wichtigsten biologischen Marker zur Messung des biologischen Alters ist die Telomerlänge. Ob das einzig und allein entscheidend ist, eine andere Geschichte. Aber die stärkste Waffe, um die Telomere wieder zu verlängern, indem ich Telomerase, das Enzym bilde, das es repariert, ist Meditation. Das weiß man.
Und Sport. Ja, als Bewegung. Ja. Und ich finde es so spannend, wegen, jetzt auch, du hast gerade gesagt, biologisches Alter messen. Da gibt es halt mittlerweile, kann man sich epigenetisch das extrem gut angucken. Ja, über Tests zu gucken, okay, wie lang sind meine Telomere, wie...
Methylierung
ja, und so. Wie, ja. Genau, wie sehen meine Methylgruppen auf aus meiner DNA, da kann man das biologische Alter abmessen. Aber auch, ganz wichtig bei diesen Tests, wie sieht meine chronische Entzündung aus? Und umso mehr chronischen Entzündungen wir haben, umso schneller altern wir. Und nehmen wir die Entzündung nicht weg, bedeutet das auch am Ende natürlich, dass andere Erkrankungen entstehen. Ja, und wir auch schneller altern oder auch Entzündung bedeutet zum Beispiel auch vermehrt Entzündung der Gefäße, ja, Arteriosklerose vermehrt und so weiter. Und was ich wollte nochmal auf eins zurückkommen und zwar, wir machen viel Visualisierungsmeditation. Sozusagen sich zu visualisieren, dass der Patient sagt oder der Klient, okay, ich bin zwar jetzt krank, aber ich visualisiere meinen Zukunftszustand in dem gesunden Bereich. Mhm. Ja, zum Beispiel im halben Jahr oder Jahr. Und ich laufe auch gesund. Ja? Während der Meditation läuft man auch. Ich sitze gesund und so weiter. Und derjenige stellt sich das ganz, ganz genau vor. Mit allen Sinnen und so weiter.
Und dem Gefühl. Und dem ich glaube, das Gefühl ist der Schlüssel.
Genau,
wenn ich es nicht fühle.
Richtig. Ja, die Emotion ist das Wichtige am Ende. Und meistens ist es so, wenn die Leute das üben, nach ungefähr 10, 20, 30 Minuten, wenn die das regelmäßig machen, haben die am Ende der Meditation ein ganz, ganz starkes Gefühl. Und zwar in ihrem Herzen. Und strahlen das aus in jede Körperzelle. Und dann kann man sich ja vorstellen, was eigentlich im Körper passiert. Ja, es werden bestimmte Botenstoffe ausgesendet, wenn wir das biochemisch uns anschauen, andere Stoffe auch, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen und. Und am Ende passiert auch wieder eins, es werden dann wieder andere Gene reguliert. Und das ist auch einer der Erfolgskonzepte auch von Joe Dispenza.
Und ein Schlüsselwort ist dort Herzkohärenz.
Ja, Herzkohärenz.
Ich muss aus dem Herz herausdenken. Sage ich ganz einfach, ich atme ein in Richtung Herz, lege vielleicht das Hand aufs Herz. Und dann aktiviere ich ein Magnetfeld, das 5000-fach stärker ist als das vom Gehirn. Und damit erreiche ich sozusagen, mit dieser starken Botschaft erreiche ich alles im Körper, jede Zelle, jedes Mitochondrium, jedes Bakterium. Und ich muss es verknüpfen mit der Dankbarkeit, dass der gewünschte Erfolg schon eingetreten ist. Steht übrigens schon so in der Bibel.
Ich muss natürlich, Entschuldigung, muss jetzt unbedingt gegenhalten.
Toxoplasmose.
Toxoplasmose. So. Aber ich sag mal ganz krass, wenn ich eine Tuberkulose oder eine Lepra habe als Beispiel, da kann ich so viel philosophieren, wie ich will, da kann ich so viel Yoga machen, wie ich will und so weiter. Wir müssen davon ausgehen, das ist meine Arbeitshypothese, die ist nicht in jedem Punkt bewiesen, aber in vielen Punkten zumindest. Wir sehen das, wenn wir in die Literatur einsteigen, und zwar richtig. Die Arbeitshypothese ist also, die Silent Inflammation ist aus meiner Sicht, aus meiner Arbeitshypothese heraus eine bedingte Inflammation, die immer durch Erreger intrazelluläre verursacht ist. Immer. Man kann suchen, wie man will. Auch beim Parkinson weiß man, Nocardia ist die Ursache. Bei Crohn weiß man, die Ursache ist Paratuberkulose. Ist alles seit 30 Jahren bekannt, interessiert nur keinen. RKI hat auch eine Stellungnahme zu abgegeben, hat gesagt, der Zusammenhang, der Kausalzusammenhang ist noch nicht bewiesen. Okay, wenn ich einen Crohn habe, weiß ich auf jeden Fall, was ich mache. Und wenn der Veterinär einen Crohn hat, der fährt entweder nach London, wo leider der Professor gerade Norman Taylor gestorben ist, oder der fährt nach New York oder nach Sydney. Da sitzen nämlich die drei Professoren, die einen dann adäquat behandeln. Ich kenne auch keinen einzigen Veterinär, der einen Morbus Crohn hat, der sich nicht hat anständig behandeln lassen. Und dann ist er nach 4 Monaten ist er gesund. Hat er auch keinen Crohn mehr, der kommt auch nicht mehr wieder. Das nebenbei. Aber die Arbeitshypothese ist eben, wir müssen eben halt wissen, dass diese Silent Inflammation meistens eine bedingte Inflammation ist. Und deshalb sage ich nur, bevor wir in die ganzen Dinge von der Aurachirurgie bis auch zur vertieften Diagnostik, die phänomenal ist, die du auch betreibst und auch mit professionellem Wissen und Engagement betreibst, müssen wir wenigstens ausschließen, wenn wir eine Katze haben, einen Hund haben, zu Tieren Kontakt haben, am Bauernhof groß geworden sind oder andere Überträger gehabt haben, was weiß ich, von Moskitos in Afrika bis eben halt zu Bettwanzen, die ja sehr häufig sind, wie ich schon gesagt habe, dann müssen wir wenigstens am Anfang ausschließen, welche Infektionen möglicherweise eine Rolle spielen. Das gilt vor allem auch für alle psychiatrischen Erkrankungen. Ja, wir sehen das immer wieder, dass dann plötzlich, wenn man die behandelt, die Leute, die Depression komplett weg ist.
Und glaube,
dann
kann man brauche ich nicht meditieren.
Ja, also deshalb. Und diese Silent Inflammation ist genau wie eine Tuberkulose, nur die sieht man nicht, die kennt keiner. Und genau wie eine Lepra. Ja? Und im Grunde ist ja nichts anderes als die neurodegenerative Erkrankung, ist eigentlich die Lepra des Gehirns. Und dann kann ich natürlich die Parameter, die du nennst, alle messen. Ja, und wir messen ja heute in den Zytokinprofilen, was weiß ich, 15, 20 charakteristische proinflammatorische und andere Zytokine. Wir gehen in den zellulären Bereich rein. Wir sind ja immunologisch heute enorm stark mit der Diagnostik. Ich muss nur mal den Mut haben, das Geld, was man sonst auf Mallorca ausgibt, eben nicht in Mallorca, sondern in deinem Labor oder in anderen Laboren auszugeben oder mal hier in der Klinik auszugeben, weil das ist wirklich Investment in die Gesundheit. Das ist die beste. Nicht Gold kaufen, sondern in die eigene Gesundheit investieren.
Da gebe ich dir komplett recht, weil wir, das sehen wir auch bei uns, das ist Wahnsinn, ja. Wir sind belastet mit unfassbar vielen Viren.
Und, irre.
Dann mit Parasiten, die wirklich wenige Leute untersuchen.
Wenig. Ja. Und auch nicht einfach zu untersuchen
sind. Ja, genau. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und vor allem, wenn sie intrazellulär sind. Ja. Und deswegen, wenn das Haus brennt, wie du so schön gesagt hast, sehe ich das genauso, muss man gucken, wo man ansetzt.
Ja, aber man muss die Hilfsmittel alle benutzen. Entschuldigung, aber die muss man alle benutzen. Und so ein Top-Labor, wer hat das? Ja, wer macht das wie du, Epigenetik? Und es gibt noch ein paar andere, die will ich jetzt alle nicht mit Namen nennen, aber Frau Professor König können wir ruhig erwähnen, im MMD in Magdeburg. Phänomenal.
Ein ganz wichtiger Schlüssel, den wir noch nicht beleuchtet haben, quasi, ist wirklich Ernährung und Gesundheit. Also nicht Ernährung und Darmgesundheit, so meine ich. Wie viele Patienten kommen alleine nur mit rheumatischen Beschwerden? Mhm. Ne? Und dann machst du mal, entweder bringst du ihnen die Basics bei, ne? Also zurück zum Ursprung, lebe mit den Jahreszeiten, fermentier dein Getreide, fermentier dein Gemüse und so weiter. Gluten bei Kuhmilchprodukten wirklich aufpassen, wenn dann sehr hochwertig vom Bauern, ne? Ansonsten Schaf, Ziege. Oder aber du gehst einen Schritt weiter und machst auch Diagnostik. Also wir machen mittlerweile standardmäßig fast bei jedem Alka-Test. Und dann siehst du, gegen was feuert dein Immunsystem jedes Mal, wenn du es isst. Ne? Und wenn ich Infektionskrankheiten habe und eine Tüte Gummibärchen und 2, 3 und Schokolade und was weiß ich nicht am Tag esse, da glaube ich schon auch. Da kann ich meditieren, wie ich will. Ich werde vielleicht gesund, aber ist das nachhaltig? Hm. In dem Moment, wo ich mich auch entscheide, diesen Weg über Meditation, Visualisierung zu gehen, muss ich mir auch bewusst machen, dass das, was die Industrie mir liefert, an Nahrungsmitteln, nicht mehr Lebensmitteln, das passt irgendwie nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, du gehst ja aber auch, glaube ich, nicht mehr mit in Resonanz, weil das sehen wir ja auch bei denen. Wenn du dir die Gesundheit visualisierst, gehst du unbewusst einen gesünderen Weg.
Unbedingt.
Dir springt ja quasi die Kurkuma-Infusion schon ins Gesicht, so nach dem Motto. Also.
Aber auch da, es ist wieder ein invasives Verfahren. Ne? Ja. Es ist wieder wirklich invasiv. Und viele, abgesehen davon, sind auch auf Kurkuma reagieren. Mhm. Also es ist nicht für jeden verträglich. Da gibt es dann auch wieder Tests, die man machen kann. Mhm. Was ist der beste TNF-Alpha-Hemmer und so weiter. Ne? Aber für mich ist immer so wichtig, dass der Zuschauer versteht und der Patient, es sind die Basics. Ne? Mhm. Und Mikrobiomanalysen, allein wie du über dein Mikrobiom, wenn du wirklich diese protektive Milchsäureflora hast, die du jeden Tag ganz einfach füttern kannst, über die Nahrung, ne? Über die Ballaststoffe, die du nimmst, dann verdrängst du schon die pathogenen Erreger quasi. Und damit hast du hier in deiner Mitte ganz andere Voraussetzungen. Und so viele wachen am nächsten Morgen auf und sagen, oh, Frau Doktor, meine Gelenkbeschwerden sind weg, mein Brain Fog ist weniger. Und es sind die Basics. Hm.
Und das hat Bruce Lipton damals vor, weiß nicht wie vielen Jahren gesagt, das Milieu macht sozusagen. Also wir müssen schauen, dass unser Körper in einem guten Milieu lebt, innen und wie außen. Ja, innen haben wir teilweise die Möglichkeit halt durch Nahrung und so weiter oder auch durch Gedanken, Emotionen, aber auch von außen sich zu, ja, das soziale Umfeld richtig zu kreieren, ein richtiges Umfeld zu kreieren, mit dass ich nicht zu viel Umweltgifte bekomme und so weiter. Und am Ende geht es eigentlich darum, auf allen Ebenen das richtige Milieu zu schaffen.
Nein, der hat ja Warburg 1931 den Nobelpreis bekommen. Ja. Das war einer der ganz, ganz Großen, muss man wirklich sagen. Ja. Und er hat damals gesagt, in einem basischen, sauerstoffreichen Zellmilieu kann keine Krankheit entstehen. Und hat dann den Zusatz gemacht, noch nicht einmal Krebs. Und wie kriege ich denn ein basisches, sauerstoffreiches Zellmilieu? Das spielt die Ernährung eine Riesenrolle. Und wiederum der wichtigste Faktor ist das richtige Wasser. Zum Beispiel, basisch wird ein Wasser dann, wenn ich die Übersäuerung verursachen, Hydronen, positiv geladenen Ionen neutralisiere. Jetzt weiß man aber, hexagonales Wasser ist das stärkste Antioxidant im ganzen Körper und ist dann extrem negativ geladen, neutralisiert die positiv geladenen Ionen. Da habe ich schon mal sozusagen meine Hauptwaffe gegen Übersäuerung.
Deswegen das Super-GAU Mineralwasser trinken. Ja,
und das andere ist dann sauerstoffreich. Ich kann Sauerstoff über die Atmung einnehmen, ich kann aber Sauerstoff auch über Wasser aufnehmen. Und jetzt hat hexagonales Wasser hat 44% mehr Sauerstoffanteile als normales Wasser.
Wie kommt der Zuschauer da dran an das Hexagonale? Das weiß der nicht.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das technisch zu machen. Zu kaufen in Flaschen ist nicht so ganz einfach, weil es nicht sehr stabil ist. Also wir haben eine Technologie, bei uns ist es 7 bis 10 Tage stabil, aber das ist so, glaube ich, schon das Maximale, was man erreichen kann. Es gibt Wasserverwirbler. Und über die Verwirbelung kann ich auch hexagonale Strukturen schaffen. Da gab es Grando und Schauberg und so weiter. Ja. Und wir haben eine elektromagnetische Technologie. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Technologie, die hängt man einfach an Hauptwasserhahn hin. Kann man selber installieren. Da muss man praktisch nur so eine Metallantenne drum machen. Und oben praktisch das Hauptgerät ist nur so groß mit Kabelbindern hin und irgendwo einstecken, braucht 24 Volt. Ist im ganzen Haus hexagonales Wasser. Das zahlt sich aber auch aus, praktisch für die Waschmaschine, im Küchenbereich. Mhm. Dann habe ich das ganze Wasser hexagonal strukturiert. Ideal wäre es natürlich, wenn das Ausgangswasser schon vorgereinigt ist. Wir haben ja also katastrophale Werte, wenn ich mir die Leitungswasserwerte angucke. Oder ich war sehr überrascht, in der Schweiz würde man denken, was ja, sie haben Paradies, was Wasser betrifft. Und ein gutes Wasser hat eine Leitfähigkeit von 70 ppm. Im Prinzip 70, das heißt 70, 40 ppm oder weniger, das heißt 40 Feststoff, Teilchen gelöst im Verhältnis zu 1 Million Wassermoleküle. Also 40 ist so Idealwert, 40 oder weniger. Das beste Leitungswasser bei 400 Testen der Schweiz hatte 70 in der Gemeinde Brick. Das muss man ja überlegen. Ich hätte gedacht, hier ist ein Paradies.
Hat er schon
gesagt. 30 haben wir hier bei uns. 30.
Ja. Das ist super.
Super. Ja.
Schmeckt man auch. Und das sollte man praktisch ein vorgereinigtes Wasser haben, wo Feststoffteilchen raus. Jetzt kommt aber ein anderer Aspekt, der bei Wasser eigentlich fast nie berücksichtigt wird. Ich habe natürlich auch eine energetische Kontaminierung. Ja. Darauf beruht ja die Homöopathie. Mhm. Ich sage mal, ich bringe einen Wirkstoff, wo ich weiß, der ist vital, der hat eine Wirkung und ich verdünne den permanent. Und dann sagt einer, der keine Ahnung hat, dann kann er gar nicht wirken, da ist nichts mehr drin. Das Gegenteil ist der Fall. Ich trenne die Information von der Materie und das potenziert die Wirkung, weiß man. Und so ist es auch. Jedes Wasser ist ja irgendwann mal mit irgendwelchen Giftstoffen, Herbiziden, Pestiziden, Fungiziden, Antibiotika, Hormonen und so weiter in Berührung gekommen. Und das nimmt, wenn es bestimmte stabile Strukturen hat, diese Information auf. Und unser Körper kann diese Information lesen. Jetzt muss ich aber auch, wenn ich das biochemisch reinige, muss ich diese Kontaminierungsenergie, muss ich auch löschen. Das kann ich über sehr starke Verwirbelung machen, wird es auf Null gestellt und dann baut sich das wieder neu auf mit neuen Informationen. Oder wie wir es eben machen mit elektromagnetischen Wellen, wird das Wasser auf Null gestellt und neu informiert mit vitalen Frequenzen. Also diesen Aspekt sollte man bei Wasser schon immer auch angucken.
Und unser Bewusstsein, ich hatte ein super spannendes Interview auch über die Arbeiten von Günther Haffelder, Hafner. Wo man wirklich im Gehirn von einem Schüler zeigen konnte, nur dadurch, dass ein Lehrer reinkam und kein Wort gesagt hat, aber er davor die Information bekommen hat, dass es ein Loser ist, hat das Kind Stress im Gehirn bekommen, ohne dass weder ein Blick noch eine Information gefallen ist. Und da sind noch so viele Themen, die da laufen, die wir einfach noch nicht greifen können, ja.
Wer das wundert ist natürlich das? Bei Lehrern.
Ja, sorry. Ja.
Und auch einfach die Wasserstruktur ist unfassbar wichtig, wenn ich
jetzt und wenn ich denke,
Mineralstruktur des Wassers kann 3000 verschiedene Informationsfrequenzen aufnehmen, dann möchte ich weitergeben.
Ja.
Die kann ich dann verwerten, positive Information. Jetzt informiere ich dieses Wasser mit ausschließlich vitalen Frequenzen. Das habe ich im ganzen Körper sofort zur Verfügung.
Da kann man auch schön Symbole nutzen. Also ich nutze ganz viel Symbole für mich selbst zu Hause, um Dinge zu entstören, wenn ich im Restaurant bin. Einfach, da gibt es dieses Symbol, da zeichnet man einfach nur einen Kreis und stellt sich vor, dass alles das, was ich jetzt zu mir nehme, dass es mich schützt und mir gut tut, positive Energie mit sich bringt. Ne? Und allein nur auch dieses Segnen mal von Dingen, des Wassers, des Essens, gibt dir gleich eine andere Schwingung. Ne? Also so wie du sagst, oder wie ihr auch gesagt habt, die Kraft des Geistes, der Gedanken ist so immens. Da gibt es auch einen schönen Film, Die Kraft der Gedanken. Das muss sich der Zuschauer einfach mal bewusst sein.
Ja, die Konzerne arbeiten ja.
Das ist die Wissenschaft.
Die arbeiten ja auch.
Das kann man alles messen.
Ja. Kleiner Tipp noch von dem Professor Hecht, der leider gerade verstorben ist, fast 100 Jahre alt geworden ist. Und er hat gesagt, der Hensel Rossek, ich bin 40 Jahre mit meiner Frau jeden Morgen um 4 Uhr im Wald gewesen, von 4 bis 6 Uhr, 40 Jahre lang jeden Morgen, egal bei welchem Wetter, weil er gesagt hat, dann ist die Anreicherung mit negativen Ionen viel größer als später, wenn die Sonne dann aufgeht.
Das ist übrigens auch der Grund, wieso Leute mit Hunden statistisch gesehen viel älter werden, die müssen immer raus. Ja. Ich hatte eine Nachbarin, da ist der Hund gestorben, da hat sich keinen neuen angeschafft. Die sind 3 Jahren, ist sie 10 Jahre älter geworden. Das war so. Vorher musste sie jeden Tag bei Wind und Wetter raus und kriegt auch die Sonnenenergie, auch wenn die Wolken drüber sind, spielt keine Rolle. Und man muss ja auch wissen, 75% der Energie, die wir bekommen, bekommen wir nicht über die Ernährung. Die kommen über kosmische Strahlen, primär über die Sonnenstrahlung, das Erdmagnetfeld. Und da muss ich eben raus, damit mich das auch wirklich alles gut erreicht.
Na und die Freude oder die Lebensfreude, die ältere Menschen dann auch haben, wenn sie ein Tier haben.
Professor Hecht hat ja auch täglich Zeolit genommen.
Ja,
Richtig. Hat ihn auch wahrscheinlich so alt werden lassen, also praktisch Giftstoffe immer wieder praktisch binden im Darm. Das ist auch ein ganz, ganz guter Tipp, aber da muss man auf gutes Zeolit achten. Ganz wichtig.
Und dass man keine Medikamente dazu nimmt, weil die werden dann aufgehoben. Gebunden, das ist natürlich auch so.
Und auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Die werden natürlich auch weggebunden, ein Teil davon. Ja.
Schön. Das war doch mal eine schöne Runde. Haben wir jetzt eine Doppelsendung aus einer einfachen Sendung gemacht. Aber mit euch als Rednern hier wird es auch schwer, kurze Sendungen hinzubekommen. Aber schön, dass ihr da seid und wir machen noch ein paar Sendungen gemeinsam und ich freue mich drauf. Danke.
Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges für Ihre Entzündungsprozesse rausnehmen und auch für eine Gestaltung eines positiven, schönen Lebens. Und ich freue mich natürlich immer, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür und bis bald. Tschüss.